Na dann, Spoilerwarnung, wer den Comic oder das Buch noch lesen möchte, sollte sich, während diese Aufnahme läuft, die Ohren zuhalten. Alle anderen können die Boxen aufdrehen und genießen.
War das quasi das Intro
Hätte ich
vom
schon
Intro?
gesagt, oder?
Ja.
Gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Buchrezension von Lesen und Lesen lassen mit mir, dem Martin und
Dem Augensammler. Hallo.
Hallo Augensammler Maxe. Oh, jetzt habe ich verraten, worum es geht. Es geht nämlich heute um den Augensammler von Sebastian Fitzek, aber in einer etwas anderen Form.
Richtig, und zwar nicht als Buch, sondern im Splitter Verlag ist eine Version erschienen im November letzten Jahres als Comic.
Ja, Fitzek, ich glaube, wer in Deutschland gerne Bücher liest, der kommt an dem Namen nicht vorbei. Hat man bei uns im Podcast auch schon öfter gehört. Und der schreibt hier Thriller. Und das ist natürlich spannend, weil den hat er nicht selbst gezeichnet. Gezeichnet wurde der Comic von.
Frank Schmolke, und der hat einen ziemlich guten Job gemacht, wenn ich das schon mal vorwegnehmen darf.
Die Süddeutsche hat nämlich wie wir den Comic auch in die Hand genommen und die haben ja ihr Fazit dargelassen. Das möchte ich euch kurz vorlesen. Aus nicht besonders guten Büchern können sehr gute Filme werden. Frank Schmolkes Version von Der Augensammler beweist, auch aus einem ausgesprochen schlechten Buch lässt sich ein gut erzählter, visuell aufregender Comic destillieren. Maxe, kannst du das so bestätigen?
Ja, das kann, also dieser, das stimmt schon. Also das, was Sie geschrieben haben, stimmt schon. Also ich bin kein Fitzek-Kenner und ich bin auch kein großer Krimi- oder Thriller-Leser. Nehme ich einfach nicht so oft zur Hand, bin ich jetzt aber nicht abgeneigt. Und ich sag mal so, das Visuelle in dem Comic ist ziemlich geil. Die Geschichte hingegen ist nun ja.
Dann gehen wir mal von den Äußerlichkeiten nach innen in die Geschichte. Der Comic, wie sieht er von außen aus? Was kauft sich der Mensch da, wenn er das im Buchladen holt? Und wie sind denn die Zeichnungen?
Also was er sich kauft, ist auf jeden Fall schon mal ein ziemlich großes Buch. Also man hat durch das Format, ich kann jetzt nicht sagen, welches Format es ist, ob das jetzt DIN A4 pro Seite ist, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall relativ groß, weswegen die Panels auch relativ groß sind.
Okay.
Und das ist ganz geil, weil man dann halt wirklich mit dem Kopf ins Buch rein kann sozusagen, wenn das Sinn macht. Das heißt, es gibt viel zu entdecken, man kann sich viel angucken. Du hast nicht so ein kleines Heftchen in der Hand, sondern ein richtiges großes Buch. Und ich kann nicht sagen, mit was der Zeichner gezeichnet hat, der Frank Schmolke. Dazu fehlt mir der Background. Aber was ich sagen kann, ist, dass er Farben sehr sparsam einsetzt. Also das Buch, die Geschichte spielt eben Winter und das Buch ist relativ dunkel. Das heißt, man hat viele dunkle Töne. Schwarz, grau, manchmal auch weiß in Abstufungen. Und dazu setzt er Farben sehr sparsam ein. Das heißt, am Anfang zum Beispiel gibt es so eine Szene, da ist die Hauptfigur. Ich habe den Namen schon vergessen. Ich habe es gestern gelesen, habe den Namen vergessen von dem Typ. Da ist die Hauptfigur, der Ermittler, in einem Swinger-Club. Und ist wirklich fast alles rot. Also der Hintergrund ist rot und die Gesichter haben viele dunkle Kontraste. Und ansonsten gibt es noch ein bisschen Blau, weil da halt irgendwie Stroboskoplicht oder irgendwas leuchtet. Und das ist alles. Das heißt, er verwendet weitestgehend 3 bis 4 Farben pro Seite oder pro Szene. Und das ist sehr, sehr geil, weil das eine sehr, sehr geile Stimmung macht. Und das geht fast so ein bisschen in so einen Noir-Stil über. Ne? Wenn du dir so ein Krimi vorstellst aus den 1930ern, wo halt irgendwie so der Detektiv in Schwarz-Weiß an seinem Schreibtisch sitzt und die Dame im roten Kleid kommt rein und nur dieses rote Kleid ist rot und nicht Schwarz-Weiß. Ne? Das gibt dir diesen Noir-Look und das fand ich sehr, sehr gut. Was vermutlich auch daran liegt, dass die Hauptfigur so ein bisschen so ein Humphrey Bogart-Gedächtnislook hat mit so einem Mantel und so einem Hut.
Und das Noir, das war auch das Erste, was ich im Sinn hatte, als ich die Bilder gesehen habe. Und ja, der hat immer so eine Hauptfarbe, sage ich mal, eine, ne, pro Seite. Lass es ein Grau sein. Und dann haben alle anderen Sachen immer so einen gelben Schatten oder sowas. Das ist schon sehr cool
Genau.
gemacht und sehr, sehr düster. Also, wenn mir jemand sagen müsste, wie würdest du einen Thriller-Comic quasi darstellen wollen, dann wäre das Beispiel, was ich vorzeigen wollen würde.
Ja, also das ist tatsächlich, und das soll gar nicht so wie soll ich dann sagen, so formelhaft wirken, sondern das ist genau so, wie man sich das vorstellen würde, aber halt gut. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass die Panels, die haben nicht wie in einem Comic oder so Ränder, sondern das fließt teilweise so ineinander über, dass sich die Bilder im Kopf fast schon so ein bisschen bewegen, dass sie sich selbst zeichnen. Das wirkt ein bisschen komisch, wenn ich das versuche zu erklären. Aber das merkt man, wenn man dann den Comic liest. Also vom Künstlerischen her ist es komplett geil. Hat richtig Stimmung gemacht.
Sehr gut. Obacht, Überleitung. Also, außen hui, innen pfui, fragen wir uns. Wir kommen zum Inhalt. Ich sag mal so, Fitzek, ja, der hat ja schon sehr viele Thriller auf den Markt. Augensammler ist, glaube ich, ein bisschen älter. Habe ich aber von vielen Leuten aus dem Freundeskreis gehört, dass das auch wieder so ein Plot-Twist am Ende hat, wo man sich denkt, wo war's? Okay, dann ist es doch der. Weil Fitzek macht das hier sehr gerne, dass er am Ende uns glauben lässt, dass es Figur XY war und dann, zack, ist es Figur XZ. Und dann auf den letzten zwei Seiten ist es dann doch Figur AB. Haben wir hier so eine ähnliche Struktur?
Ja, bloß ist es hier so, dass im Verlauf, und jetzt kommt der Spoiler, im Verlauf der Geschichte wird immer wieder eingestreut, dass der Zorbach, jetzt ist mir der Name auch wieder eingefallen, der Ermittler heißt Zorbach, dass der quasi unter Gedächtnisverlust leidet und oder aber eine gespaltene Persönlichkeit hat und er auf die Idee kommt, dass er vielleicht selbst der Augensammler ist und versucht, sich selbst zu überführen, was immer mal wieder in so Kleinigkeiten eingestreut wird, wie, dass er seinen Geldbeutel verliert oder nicht weiß, wo er den hingelegt hat und dass er sich auf einer Sicherheitskamera in Anführungszeichen selbst sieht oder zumindest einen Mann in Mantel und Hut, der so aussieht wie er. Mhm. Und das ist quasi der rote Hering. Denn am Ende ist es nicht er selbst, sondern es ist sein, Achtung, nochmal Spoiler-Alarm, es ist sein Redaktionskollege, weil er war ehemaliger oder ist ehemaliger Polizist und arbeitet dann für eine Zeitung und klopft halt so seine alten Kontakte ab und ist dann halt quasi immer an den Tatorten als investigativer Journalist. Und der Augensammler ist zum Schluss dann der Kollege von ihm. Was auch tatsächlich meine erste Vermutung war. Ich habe den gesehen, der sieht so unscheinbar aus, soll so ein bisschen, naja, jetzt nicht doof aussehen oder so, aber der hat eine Brille und einen Schnauzer und der ist sein Kollege, das heißt, er weiß sehr gut über ihn Bescheid und dann war mir irgendwie von Anfang an klar, das kann eigentlich nur der sein, wenn man kurz drüber nachdenkt.
Der Augensammler, woher kommt der Titel? Was passiert so in dem Buch?
Der Augensammler, das kommt daher, dass der Augensammler ist ein Serienmörder und der ermordet Kinder, die von ihren Vätern nicht geliebt werden oder nicht geliebt werden ist nicht der richtige Begriff, aber die von ihren Vätern so ein bisschen vernachlässigt werden. Und das geht zurück auf die griechische Mythologie, auf die Zyklopen, die ja nur ein Auge haben, wie man weiß. Und das ist im Buch, ich kann es jetzt nicht korrekt zitieren, aber Zeus der war ja ziemlich umtriebig in der griechischen Mythologie und hat ja auch vor Familie nicht halt gemacht und hat überall Kinder gehabt. Und diese Zyklopen sind auch Kinder von ihm, die im Tartaros, also im Teil der Hölle oder was halt für der griechischen Mythologie die Hölle ist, die dann halt da weggesperrt wurden und die er dann befreit. Und daher sind es ja quasi ungeliebte Kinder von Zeus. Er hat sich nicht um sie gekümmert und das daher der Augensammler. Und der nimmt diesen Kindern dann quasi, nachdem er sie getötet hat, dann ein Auge raus, sodass sie halt nur noch ein Auge haben.
Okay, also das ist sozusagen der historische Kontext, wieso der Augensammler umherzieht und den Leuten die Augen entnimmt, wenn sie sich quasi um ihre Kids nicht gekümmert haben.
Genau, richtig. Ich habe eine Frage, du hast ja Sebastian Fitzek Bücher schon gelesen, richtig?
Ja.
Sind die denn immer so, wie soll ich sagen, so Torture-Porn-mäßig, dass das wirklich dann schon ein bisschen in so eine Horrorfilm-Richtung geht?
Ja und nein. Also dieses Mal haben wir wohl scheinbar halt irgendwas, das in die Richtung aufbaut mit Swinger Club und irgendwelchen Frauen, die dann vermutlich sterben oder sowas aus diesem Club raus und wir haben Sex und wir haben Gewalt. Das ist nicht immer so. Oftmals ist es wirklich einfach nur ein, sag ich mal, etwas gefährlicherer Krimi, weil bei seinen Thrillern, wo es zum Beispiel, wo die Hauptfigur auf einem Schiff ist oder sowas, dann ermittelt er halt auf einem Schiff oder der baut sich solche Konstrukte oder wie bei hieß es die Anstalt, wo derjenige der Ding ins Anstalt ist und so. Das ist dann weniger im Horror, sondern tatsächlich einfach Thriller. Ne? Also Horror würde ich ihn nicht bezeichnen. Oder Torture, Porn, Horror, was weiß ich. Das trifft vielleicht nur auf das eine zu.
Okay. Ansonsten ist die Geschichte, ich bin jetzt wirklich kein Avida-Krimi-Leser, aber mir kam die Prämisse und das Motiv auch von dem Augensammler und alles dieses drumherum, wie der Zorbach quasi von A nach B nach C nach D kommt, sehr, sehr vertraut vor. Ich möchte jetzt fast schon sagen, ausgelutscht, weil ich, das ist jetzt nichts, was irgendwie neu für mich war. Also da war jetzt nichts irgendwie clever dran, dass ich sage, aber damit habe ich nicht gerechnet. Oder ja, also der spielt schon, der weiß schon, was er tut, der Fitzek. Das ist ganz klar. Aber das wirkt, hat auf mich nicht frisch gewirkt. Das hat auf mich wie so eine Standardübung gewirkt. Also der Krimi hatte für mich jetzt nicht so diesen Wow-Effekt, dass ich irgendwie was Neues gelesen hätte.
Ja, der Fitzek, das merkt man schon nach ein paar Büchern, der hat so, ich sag mal, seine Formel. Die kann er sehr gut, der weiß, was er macht, der kann die Cliffhanger am Kapitelende auch immer sehr gut, auch wenn sie öfter schon auch ein bisschen ausgelutscht sind nach dem Motto, und dann betritt er den Raum und was er gesehen hat, verschlägt ihn nur Atem. Ne? Und dann willst du halt umblättern, weil du wissen willst, was da eben gesehen wurde. Der arbeitet halt so viel mit Dank. Und ja, Spannung kann er erzeugen, nur wie gesagt, irgendwann gewöhnt man sich daran. Und ich glaube, das war bei dem Comic auch der Fall, würde ich sagen, oder das du den Page-Turn hast und dann siehst du, oh, dann ist jetzt doch diese Frau gestorben, die er am Tag vorher irgendwie gesehen hat. Wie kommt das zusammen? Und das ist halt alles so ein bisschen konstruiert, dass es ja für ihn passt.
Ja, konstruiert ist tatsächlich der Begriff, den ich am ehesten mit dieser Geschichte verbinden würde. Da kommen halt Sachen zusammen, wo du einfach, wenn man selbst schreibt, kann man da einfach sehen, wie der Autor quasi gedacht hat, dass er jetzt von A nach B kommt, ohne dass da viel Trara drumherum gemacht wird, was im Grunde ja gut ist, dass da nicht viel drumherum erzählt wird, aber dadurch wirkt so eine Krimi-Geschichte halt zumindest auf mich sehr vorhersehbar. Das gilt jetzt für die ganze Geschichte und manche Szenen, die waren auch, also da gab es eine Szene, da habe ich weiß nicht, ob das im Buch genauso ist, vermutlich schon. Also die Lösung für dieses Problem, das sie in dieser Szene hatten, das war komisch. Ich erzähle dir die Szene mal.
Die in dem Keller?
Und zwar ist es so, dass der Zorbach, der kriegt dann noch so einen Sidekick an die Seite gestellt, eine blinde, ich glaube, eine Psychiaterin ist sie. Und die landen quasi in einem Keller, wo eine Leiche drin liegt, die, weiß ich nicht, ob das Folie waren, die eingewickelt war, aber irgendwie sowas. Und die lag da und die Tür geht zu und so Lüfter gehen an, die Luft absaugen. Was ich mir jetzt nicht erklären konnte, wie das funktioniert, aber okay, we roll with it. Lüfter, die Luft absaugen. Und dann stellt sich raus, dass diese Leiche gar nicht tot ist, sondern dass sie auf einmal anfängt zu schreien. Und diese Frau, die da liegt, die soll quasi so langsam vor sich hin darben. Die soll, keine Ahnung, halt langsam sterben. Und die Fliegen schon um sie rum und vergammeln, bis sie halt irgendwann tot ist. Und für den Zorbach und seine Kollegin ist es dann so, die kommen nur aus dem Keller frei, wenn sie diese Frau quasi umbringen. Wenn sie quasi das Leben von der für ihr eigenes tauschen. Und dazu haben sie 15 Minuten Zeit. Im Prinzip ein recht gutes Rätsel und eine Situation, die Spannung erzeugt, nur ist das Erste, also der ruft dann da unten an, der Killer, und sagt ihm halt, was Phase ist. Und das Erste, was der Zorbach sagt, nachdem quasi aufgelegt wurde, trägt diese Frau ein Pulsmesser. Und die Blinde geht hin und fühlt an ihrem Handgelenk und sagt ja. Und dann nehmen sie ein Pulsmesser ab und die Tür geht auf. Und das ist so eine unfassbar billige Lösung, wo ich dann umgeblättert habe, dann waren die schon wieder in der nächsten Szene und ich habe quasi geguckt, ob zwischen den Seiten irgendwas ist, ob ich irgendwas verpasst habe, weil also ich finde es gut, wenn manchmal so Erwartungen quasi unterwandert werden, ne? Wenn irgendwas aufgebauscht wird und dann ist die Lösung vielleicht ganz billig, da habe ich überhaupt nichts gegen, finde ich ganz geil, wenn du dann sagst, okay, ja, fair, die Lösung ist vielleicht manchmal ganz einfach, aber das war so, die sind so schnell da drauf gekommen und das war so schnell vorbei, dass ich gesagt habe, was ist das? Welcher Mörder macht denn sowas, dass die einfach diesen Pulsmesser von der Hand abnehmen und dann sind die aus der Todesfalle frei?
Der baut da so ein moralisches Dilemma auf, ne? Eigentlich richtig gut. Und dann ist das irgendwie so wie das Kind, das sich hinter der Tür versteckt und den anderen erstrecken will. Und dann geht der andere aber durch die Hintertür ins Haus und der Trick hat nicht geklappt.
Weil ich finde halt immer, dass so ein Killer in einem Krimi, der muss ja clever sein. Der muss die Figuren ja erstmal ein bisschen ausspielen können, bevor er dann möglicherweise vielleicht geschnappt wird. Und wenn der aber solche, wenn der denen eine Todesfalle stellen will und will die quasi tot sehen, die Hauptfigur, dann muss die Todesfalle ja auch so gut sein, dass die Hauptfigur damit zu kämpfen hat, überhaupt da freizukommen. Weil wenn der Killer sowas Blödes macht, wie jetzt in dieser Geschichte, will er dann die Hauptfigur in Wirklichkeit töten? Oder hat das noch eine weitere Bewandtnis? Also es hat dann später noch eine Bewandtnis, weil das letzte Opfer ist dann der Sohn von der Hauptfigur, den die Hauptfigur natürlich auch vernachlässigt hat und er ist geschieden und überhaupt ist alles scheiße. Also da kommen Klischees über Klischees. Aber das war alles, das wirkte alles manchmal einfach entweder sehr klischeehaft oder sehr beliebig.
Okay.
Da wird einfach mehr mit Schock gearbeitet, dass da jetzt eine Frau liegt, die dann doch nicht tot ist, als mit Logik.
Ich glaube, das ist sowas, dass wenn man, ich sag mal, nicht hinter die Kulissen des Schreibens guckt oder irgendwie, weiß nicht, sich zu viele Gedanken macht, sondern sich einfach fallen lässt, wie in einem Kinofilm, ne, den man einfach, ich sag mal, reinfrisst, den man anguckt, dann hat man durchaus seine Schocker und denkt sich, oh, voll geil, am Ende war es dann doch der oder der. Aber ich glaube, wenn man dann guckt so und feststellt, ah, hier macht er extra dies und das, damit später dieses und jenes passiert, dann wird es schon schwierig für die Geschichte.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein bisschen schwierig ist für alle solche Krimis, weil es halt schwierig ist, bei der Masse an Krimis, die existieren, da was Originäres und was Neues zu erzählen. Und B, ist das auch ein bisschen das Problem vom Fitzek selbst, wenn der immer eine recht ähnliche Formel hernimmt. Und ich bin jemand zum Beispiel, ich kann, wenn ich einen Film angucke oder ein Buch lese, ich kann dieses hinter die Kulissen gucken nicht abstellen. Ich sehe das. Ich bin dann auch rausgerissen aus der Geschichte. Das heißt natürlich, dass wenn jemand was total geil macht und mit meiner Erwartung spielt, die ich jetzt als jemand habe, der weiß, wie Geschichten funktioniert, dann bin ich total hin und weg. Finde ich total geil. Das ist das höchste Hoch, was ich aus einer Geschichte kriegen kann, wenn ich vom Autor verarscht werde und habe was nicht kommen sehen. Im Umkehrschluss sehe ich das dann halt bei solchen Geschichten kommen oder sehe, was der Autor versucht hat, was dann nicht funktioniert hat. Ja, deswegen hast du recht. Also ich glaube, das funktioniert auch für viele Leute, dass die sich da fallen lassen und quasi mit auf die Reise gehen und zum Schluss dann ihren Aha-Moment haben. Aber für mich funktioniert es nicht.
Aber ihr könnt uns ja verraten, ob es für euch funktioniert hat. Ja, schreibt uns überall in die Kommentare auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook, ob ihr den Comic gelesen habt, wie ihr den Comic findet und ob ihr das Original gelesen habt. Ne? Wir brauchen da eure Erfahrungswerte, wir brauchen da den Vergleich. Und Obacht, checkt Instagram und Facebook aus, denn wir haben den Augensammler für euch da und verlosen ihn da. Wenn noch nicht gehabt oder gelesen oder zum Verschenken, das könnt ihr euch aussuchen.
Zum Schluss möchte ich noch sagen, ich habe es nicht bereut, diesen Comic gelesen zu haben. Es war vor allem auch wegen der Zeichnung echt eine gute Reise.
Ha, du würdest also sagen, der Augensammler von Fitzek, der Comic war eine Erfahrung?
Ja, vor allem wegen der Zeichnung des Comics selbst.
Jawohl.